Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Steffen Pasler, tätig bei den ETL-Rechtsanwälten in Rostock, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Willkommen, Steffen.
Hallo auch von mir.
Ja, wir haben wieder tolle, spannende Themen mitgebracht und lass uns mal gleich reinstarten, Steffen. Erstmal von meiner Seite einiges Steuerliches. Erstmal vom Finanzministerium Schleswig-Holstein vom 13. Februar. Die haben ein Schreiben herausgebracht, da geht es um die ertragsteuerlichen Hinweise zum Betrieb von Photovoltaikanlagen. Da geht es natürlich wieder um die kleineren Photovoltaikanlagen und wie die eben ertragsteuerlich zu behandeln sind. Da gibt es ein paar schöne Beispiele, wie sich so die Finanzverwaltung vorstellt, wie die zu behandeln sind. Also wer in dem Bereich sich entweder aufhält oder dazu berät, kann da gerne mal reinschauen. Das wird ganz anschaulich dargestellt. Ansonsten hat die Bundessteuerberaterkammer zusammen mit dem BDI am 7.3. ein Schreiben herausgebracht. Da wird gegenüber der noch gar nicht existenten neuen Bundesregierung schon mal eine Forderung aufgestellt. Und zwar wünscht man sich, wohl auch aus meiner Sicht zu Recht, dass die Bürokratie abgebaut wird. Das ist ja so tatsächlich ein großes, großes Thema und da sollte man rangehen. Und die haben sich das Umsatzsteuerrecht geschnappt und gedacht, da könnte man noch als erstes mal ein bisschen Bürokratie abbauen. Ein Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist, dass man gerne möchte, dass Umsatzsteuerverfahren gleich am Anfang mit dem Finanzamt geklärt werden können, sodass man dann eben weiß, was man zu tun hat und nicht so, wie es im Augenblick ist, ich gebe meine Umsatzsteuervoranmeldung ab und erfahre erst viel, viel später, wie es denn richtig gewesen wäre aus Sicht des Finanzamtes und da muss ich alles wieder rückanpassen. Das ist natürlich doof. Also diese Forderung, alles von Anfang an schon mal zu klären, finde ich sehr schön und mal sehen, ob die sich damit durchsetzen. Der Kracher letzte Woche war und wahrscheinlich die Schreiben des BMF vom 10. März 2025. Da geht es um die Rentenbesteuerung. Wie Sie vielleicht wissen, die Rentenbesteuerung wurde vom Bundesfinanzhof vor einiger Zeit als verfassungswidrig angesehen. Da hat der Gesetzgeber in der Zwischenzeit auch einige Anpassungen vorgenommen. Gerade bei der nachgelagerten Besteuerung der Rente ist man ja von dem jährlichen 1-Prozent-Punkt Steigerung dann auf eine Steigerung von 0,5-Prozent-Punkten jährlich übergegangen. Das sollte dann eben das abmildern, die Schmerzen dann eben bei dieser nachgelagerten Besteuerung. Das Bundesverfassungsgericht hat sich nicht klar dazu geäußert, ob sie denn jetzt das als verfassungswidrig ansehen, ja oder nein. Auf jeden Fall hat dann das BMF zwei Gutachten von Verfassungsrechtlern in Auftrag gegeben, die Stand jetzt dann sich nochmal die Verfassungswidrigkeit angucken sollten. Die beiden Gutachten kamen dazu, die aktuelle Besteuerung der Renten ist verfassungsgemäß. Das ist am 10.3. dann veröffentlicht worden und gleich auch noch zwei Schreiben des Bundesfinanzministeriums am 10.3. Die beschäftigen sich dann mit der vorläufigen Festsetzung der Einkommensteuer und vor allem eben der Aufhebung der vorläufigen Festsetzung und wie das alles so richtig abzuwickeln ist. Also wer damit zu tun hat, die beiden Schreiben sind dann also entscheidend für die weitere Besteuerung. Apropos Rente, das Bundesarbeitsministerium hat mitgeteilt, dass zum 1. Juli die Renten auch wieder steigen werden und zwar dann jetzt um 3,74 Prozentpunkte. Also da gibt es dann wenigstens eine kleine Anpassung. Nochmal zum Finanzministerium Schleswig-Holstein. Kleiner Hinweis, im letzten Jahr, am 18. Dezember 2024, haben die ein Schreiben zu den Änderungen Gemeinnützigkeitsrecht herausgebracht. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass es hier auch unter anderem durch das Jahressteuergesetz 24 Änderungen gab. Und die sind dann alle nochmal in dem Schreiben schön aufgeführt worden. Ein weiterer Punkt nochmal zur Umsatzsteuer, jetzt aber europaweit. Der Rat der Europäischen Union hat am 11.3. noch etwas zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter herausgebracht beziehungsweise entsprechende Beschlüsse gefasst. Da geht es darum, wie soll denn die Digitalisierung vor allem im Bereich der Umsatzsteuer in den nächsten Jahren funktionieren? Bis zum Jahre 2030 wünscht man sich hier, dass sich die einzelnen Länder dann eben entsprechend auch abstimmen können und ihre digitalen Prozesse dann eben aufeinander abstimmen. Und das ist jetzt mit den Beschlüssen mal wieder auf den Weg gebracht worden. Am 12. März hat das Bundesfinanzministerium ein neues Anwendungsschreiben zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne nach Paragraphen 34a ESTG herausgebracht. 34a ESTG, da geht es um die thesaurierten Gewinne bei Personengesellschaften. Da gab es schon mal ein Schreiben, ich meine aus dem Jahre 2008, als der Paragraph 34a StGB gerade herausgekommen ist. Das ist jetzt eben überarbeitet worden. In der Zwischenzeit gab es ja einiges an Rechtsprechung dergleichen, was jetzt eben aufgenommen werden musste. Und wer sich in dem Bereich aufhält, das neue Schreiben ist schon für die Veranlagungszeiträume ab 2024 dann anzuwenden. Ja, und als letztes von mir nochmal ein Schreiben vom BMF vom 3. März. Ein kleiner Hinweis, das wird dem einen oder anderen vielleicht gar nicht aufgefallen sein. Die AEAO sind noch einmal geändert worden. Und hier ist in dem 146a in den AEAO geregelt, dass nur noch Aufzeichnungspflichten hinsichtlich Unternehmer Trinkgeldern dann, ja, dass die noch aufzeichnungspflichtig sind. Also nur noch Unternehmertrinkgelder heißt für uns dann im Umkehrschluss, Arbeitnehmertrinkgelder sind dann wohl nicht mehr aufzeichnungspflichtig. Ja, Steffen, und dann hast du ja noch ein paar rechtliche Themen mitgebracht.
Genau, und zwar heute mal ausschließlich zum Thema MOPEC. Es sind also drei wichtige Erfahrungen der letzten, ja, 14 Monate, die ich hier mal gerne erwähnt haben möchte. Also einmal, wir haben ja einen gravierenden Wechsel hinsichtlich der Abwicklung einer gekündigten GbR. Früher führte das automatisch zur Auflösung der Gesellschaft, wenn nichts anderes vereinbart war. Heute, wenn nichts geregelt ist, besteht die Gesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaftern fort. Was gilt denn und vor allen Dingen ab wann gilt das alte, wann das neue Recht? Hier ist tatsächlich der Stichtag des Inkrafttretens maßgeblich. Wenn das Abwicklungsstadium der Gesellschaft bereits vor dem 1. Januar 2024 begonnen hat, altes Recht. Danach neues Recht. Wann beginnt so ein Abwicklungsstadium? In aller Regel oder in den allermeisten Fällen durch den Zugang einer Kündigung oder der Kündigung eines der Gesellschafter. So, zweite Erinnerung. Wir hatten früher die Möglichkeit für Immobiliengesellschaften eine Eigenbedarfskündigung auszusprechen, wenn einer der Gesellschafter die vermietete Immobilie für sich oder seine Haushaltsangehörigen benötigt hat. Dann hat man den Paragraph 573 Absatz 2 Nummer 3 BGB insoweit analog angewendet. Das geht jetzt bei der GBR nicht mehr. Durch diese ja, Annäherung an eine Kapitalgesellschaft verbietet sich diese analoge Anwendung, also keine Eigenbedarfskündigung mehr für die Gesellschafter einer EGBR. Muss man wissen, kann also durchaus auch mal eine richtige Falle werden. Ja, und die dritte Information ist eigentlich nur die Konsequenz genau aus dieser Betrachtungsweise, was diese Gesellschaft jetzt darstellt. Eine Änderung im Bestand der Gesellschafter müssen seit dem 1. Januar 2024 nicht mehr in das Grundbuch eingetragen werden, auch nicht mehr durch Grundbuchberichtigung, wenn denn die Immobiliengesellschaft als EGBR eingetragen ist. So viel Neues zum MOPEC.
Ja, wirklich spannend. Also das sind ja zum Teil auch gravierende Änderungen. Also vielen Dank dafür, Steffen. Ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden und wir
Hoffentlich
halten
auch. Wenn
uns
nicht,
an
kann er
das.
mich fragen.
Ja, oder so, genau. Ja, kommen wir dann mal zu den Urteilen der Woche.
Ja.
Ich habe eins mitgebracht vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Urteil vom 19. Dezember 2024, Aktenzeichen 14K 14131 aus 22. Und da geht es um die erbschaftssteuerfreie Übertragung eines Familienheims, Fragezeichen. Wenn ich als Erblasser an meine Kinder mein Familienheim übertragen will, dann könnte es ja sein, dass nach 13 Absatz 1 Nummer 4c Erbschaftssteuergesetz die Übertragung dieses Familienheims dann auch erbschaftssteuerfrei stattfindet unter bestimmten Bedingungen. Und eine Bedingung, die im 13 Nummer 4c Erbschaftssteuergesetz geregelt ist, dass ich als Erblasser in der Wohnung zu eigenen Wohnzwecken, dass ich die genutzt haben muss, oder bei der es aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken, dass ich daran gehindert gewesen bin. Also ich habe diese Oder-Verknüpfung, wo drin steht, aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung muss ich gehindert gewesen sein. In dem Fall gab es eine Erblasserin, die hatte zwei Wohnungen. Einmal in der B-Straße, da hat sie tatsächlich drin gewohnt. Und dann gab es noch eine Wohnung in der D-Straße. Da wohnt jetzt also auch ihr Sohn, nachdem sie gestorben ist. Und er trägt vor, Mama war aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung gehindert. Die hat da niemals drin gewohnt. Trotzdem möchte der Sohn in diesem Fall diese Familienheimregelung in Anspruch nehmen, weil er meint, ja, Mama war da zwar nie drin, aber sie konnte da auch selber nicht drin wohnen. Sie hätte es dann vielleicht gemacht. Das FG Berlin-Brandenburg war da ein bisschen skeptisch und hat jetzt erstmal gegen den Kläger hier geurteilt. Der hat verloren. Aber da die Regelung sprachlich nicht so ganz klar ist im 13 Absatz 1 Nummer 4c Erbschaftssteuergesetz, hat das FG Berlin-Brandenburg hier die Revision zugelassen. Und da können wir wirklich gespannt sein, wie der BFH dazu entscheiden wird. Apropos BFH, ein Urteil vom 21. November 2024, Aktenzeichen römisch 6R 12 aus 22. Der hatte sich hier mit einem Preisgeld zu beschäftigen, das ein Wissenschaftler bekommen hat. Das war von dem Wissenschaftler ein Preisgeld, was er für seine Habilitationsschrift bekommen hat. Und nachdem er eben diese Habilitationsschrift abgegeben hat und ja, dann habilitiert worden ist, ist dieser Kläger dann auch Professor geworden. Das Finanzamt hat unterstellt, das Preisgeld, das der Wissenschaftler hier bekommen hat für seine Schrift, das hängt ja irgendwie dann mit seinem zukünftigen Beruf als Professor zusammen. Du kannst nicht Professor werden, ohne habilitiert zu sein. Also muss es so praktisch eine Vorauszahlung gewesen sein und damit Lohneinkünfte. Das hat der BFH hier so nicht gesehen. Also er hat schon genau hingeguckt und gesehen, dass das Geld genau für diese Schrift gezahlt worden ist und dass es keinen Zusammenhang mit der zukünftigen Tätigkeit gibt. Also keine Einkünfte aus § 19 ESTG. Der BFH hat aber auch geschaut, sind denn noch andere Einkunftsarten einschlägig? Und er hat sowohl verneint, dass hier Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit nach § 18 ESTG vorliegen. Also das künstlerische, wissenschaftliche, was man ja vielleicht vermuten könnte, hat er ebenfalls abgelehnt. Noch die Auffangklausel § 22 Nummer 3 ESTG sei nach Ansicht des BFH einschlägig, sodass in diesem Fall tatsächlich dieses Preisgeld dann einkommensteuerfrei vereinnahmt werden konnte. Ja, und dann das letzte steuerliche Urteil von meiner Seite, wieder BFH, Urteil vom 24. Oktober 2024, Aktenzeichen römisch 1R 36 aus 22. Da geht es um eine verdeckte Gewinnausschüttung. In dieser Konstellation aber nicht an einen Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH, sondern an einen Vorstand einer Aktiengesellschaft, bei der der Vorstand auch Minderheitsaktionär war. Eine Besonderheit bei Aktiengesellschaften ist, dass ich als Gesellschafter, als Vorstand mir hier nicht selber mein Gehalt erhöhen kann, sondern ich muss hier im Gegensatz zur GmbH, geht das nur über den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat bestimmt, was ich für ein Gehalt bekomme. Von daher ist eine verdeckte Gewinnausschüttung normalerweise eher fernliegend, weil ich ja verschiedene Parteien habe, die ja dann schon darauf achten, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Ausnahme ist, wenn dann tatsächlich der Aufsichtsrat einseitig sich an den Interessen des Vorstandsmitglieds dann orientiert und die Interessen der Gesellschaft außer Acht lässt. Nur dann hätten wir eine verdeckte Gewinnausschüttung, was aber in dem Fall hier nicht vorlag. Ja, und dann hast du uns noch zwei Urteile mitgebracht, Steffen.
Genau, das erste von meinem Heimat-LAG, also LAG Mecklenburg-Vorpommern, ein Urteil vom 15. Januar 2024, 3 SLA 156 aus 24. Worum ging es da? Es ging um eine betriebsbedingte Kündigung. Ein Rostocker Unternehmen hat einen Großauftrag verloren und dann eine Reihe ihrer Mitarbeiter gekündigt. Das LAG hat diesen Wegfall des Großauftrages als einen außerbetrieblichen Umstand gewürdigt, der zu einer dauerhaften Reduzierung des Arbeitskräftebedarfs geführt hat. Ja, und bei ordnungsgemäßer Sozialauswahl war dann in diesem Fall dann eben die Kündigung wirksam und die Kündigungsschutzklage zu Recht abgewiesen worden. Ja, und dann habe ich noch aus einem anderen Bereich ein Urteil mitgebracht. Bundesgerichtshof, Urteil vom 6. März 2025, Römisch 1 ZR 138 aus 24. Hilfe, sind wir aktuell. Ja, also es geht um einen Maklerfall. Wie es halt früher so üblich war, hat der Verkäufer einen Makler gesucht, der hat dann einen Käufer gefunden und im Kaufvertrag war vereinbart, dass der Käufer die Maklerkosten zu tragen hat. Nun hat sich aber am 23. Dezember 2020 das Gesetz an diesem Punkt geändert. Es gibt einen Paragraph 656d BGB, der in einem solchen Fall den Vertragsparteien aufgibt, die Maklerkosten hälftig aufzuteilen. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass diese Vereinbarung gegen diese gesetzliche Regelung verstößt und damit nichtig ist und hat eine Vorentscheidung des Oberlandesgerichts aufgehoben, dass die Parteien noch zur hälftigen Kostentragung verurteilt hatte. Der Bundesgerichtshof meint nämlich, es gibt keine geltungserhaltende Reduktion, wenn die Klausel nichtig ist und unwirksam, dann kann sich der Makler halt nur an den halten, der ihn beauftragt hat. Und das war in diesem Fall halt der Verkäufer. Der Käufer, der hier geklagt hatte, ist also komplett aus den Maklerkosten rausgekommen. So viel von mir.
Ja, vielen Dank, Steffen. Und ich habe noch mal ganz kurz ein paar Tipps zu den Neuregelungen im Jahressteuergesetz 2024. Die haben vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm. Da gab es ja einige, auch viele kleine Änderungen. Ganz kurz drei Punkte. Einmal Pauschalierung bei Lohnsteueraußenprüfung. Du bist ja als Arbeitsrechtler ja auch immer viel mit Lohnthemen beschäftigt. Ist vielleicht für dich auch
Fall.
interessant. Da ist es ja normal, also so, wenn ich eine Pauschalierung beim Lohn vornehmen möchte nach Paragraph 40, mache ich das normalerweise durch die Abgabe der Lohnsteueranmeldung. Jetzt ist durch das Jahressteuergesetz im Paragraphen 40 Absatz 4 Satz 2 und noch Folgesätze eingefügt worden. Was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Lohnsteueraußenprüfung habe? Wie mache ich denn das? Und hier regeln dann eben diese Sätze zwei fortfolgende, dass bei der Lohnsteueraußenprüfung auch eine Erklärung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt möglich ist, um diese Pauschalierung dann zu erreichen. Kleiner Tipp hier, am besten das Vorgehen dann mit dem Prüfer absprechen, wie dem das am liebsten ist, dass es dann am Ende auch tatsächlich zu der Pauschalierung kommt.
Von mir vielleicht auch noch der Tipp an dieser Stelle: Pauschalierung von Lohnsteuern ist auch immer ein sozialversicherungsrechtliches Thema. Also auch diese Seite unbedingt mitprüfen.
Ja, vielen Dank. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir hier auch schon mal darüber berichtet. Also es ist wirklich ein großes, großes Thema. Dankeschön für den Einwurf. Ansonsten Tipp 2 von mir, Verlustverrechnung bei Termingeschäften. Steffen, du wirst dich ja auch erinnern, Paragraph 20 Absatz 6 Satz 5 Einkommensteuergesetz hat ja bisher vorgesehen, bei Termingeschäften, dass ich eine Deckelung auf 20.000 Euro habe, dass ich Verluste nur bis dahin dann hätte verrechnen können. Das ist aufgehoben worden. Also es gibt jetzt keine Deckelung mehr. Und damit in allen offenen Fällen ist mir dann eben noch es möglich, meine Verluste aus Termingeschäften mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen zu verrechnen. Also da gute Nachrichten für die Zocker unter uns.
Ein Schritt in
Ja.
die richtige Richtung.
Ja. So, und als letzter Tipp. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich ja letztes Jahr dann endlich zum Paragraphen 6 Absatz 5 Satz 3 geäußert. Ist es denn verfassungswidrig, wenn ich einzelne Wirtschaftsgüter zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften übertrage? Und das war bisher halt nicht geregelt im Paragraphen 6 Absatz 5 Satz 3 Einkommensteuergesetz und war damit eigentlich nicht zum Buchwert möglich. Jetzt hat der Gesetzgeber durch das Jahressteuergesetz einen Paragraphen 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 4 eingefügt, nachdem dann es eben möglich ist, einzelne Wirtschaftsgüter zwischen den beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften zu übertragen zum Buchwert. Aber bitte genau sich dann auch immer die Norm angucken, dass wir da auch dann alle Voraussetzungen einhalten. Ja, Steffen, das war's dann auch von mir. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.